Ich denke, es ist 2 Uhr. Ich fange mal an. Vielleicht kommt noch der eine oder die andere dazu. Solange die Gruppe so klein ist, würde ich vielleicht fragen wollen, ob es schon Erfahrungen mit Ultraschall gibt. Vielleicht jeder, der Erfahrung hat, schreibt mal ein +1 in den Chat, dass ich so ungefähr einschätzen kann, wie so der Hintergrund ist. Das wäre für mich ganz interessant zu wissen. Sage ich nochmal 2 Worte zu mir. Also ich bin der Gero Bramann. Ich bin hauptberuflich, mache ich eigentlich was ganz anderes. Ich bin in einem Medizintechnikunternehmen tätig und befasse mich so in der nebenberuflich als Hobby mit Ultraschall. Wobei ich da eigentlich auch nur seit neuestem in dem Dokumentationsbereich unterwegs bin. Bin ich zu hören, weil ich habe jetzt noch gar kein Feedback. Alle Mikrofone sind stumm.
Ja. Gut zu hören. Du bist
gut zu hören, Gero.
Ja, so ganz ins Leere. Ne? Sehr gut, super, danke. Okay, also -1. Also es ist praktisch sehr wenig Erfahrung noch zu Ultraschall, sehe ich jetzt bei denen, die im Moment da sind. Ne? Oder? Ja, keine Erfahrung. So. Vielleicht den Spoiler vorneweg. Also wir sind mit der Doku noch nicht so weit, dass wir sie jetzt veröffentlichen können. Wir sind aber guten Gewissens, dass wir sie beim nächsten Release dann mit rausbringen. Wann das nächste Release sein wird, kann ich nicht genau sagen. Und da sind wir eigentlich auch schon fast mittendrin. So ein Open-Source-Projekt lebt ja von den Leuten, die da dran arbeiten. Und Fluch und Segen ist bei einem Open-Source-Projekt, dass dass es keine Timeline gibt oder keine Deliverables, wann was fertig sein muss. Und das ist auf der einen Seite toll, wo man sich für Sachen Zeit lassen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schwierig, dann irgendwann zu einem Ende zu kommen. Zumal die ganze Gruppe eigentlich sehr technikaffin ist, und bei Ingenieuren und Technikern ist es eigentlich so, dass sie nie fertig sind mit ihrem Produkt. Also es geht da immer den Weg zu finden zwischen das Feature soll noch rein und das wollen wir noch machen, und irgendwann müssen wir ja auch mal zu Potte kommen. Also das ist jetzt praktisch eine Session, wo wir uns jetzt ein bisschen drüber unterhalten können, wie Studio Link im Moment den Support macht. Da würde ich vielleicht mal mit anfangen. Ultraschall den Support macht. Da gibt es eigentlich 2 Quellen. Das ist das Sendegate, das sendegate.de. Und das andere sind die Videos vom Ralf Stockmann, der so mehr oder weniger Herz und Seele von Ultraschall ist. Sind die Quellen bekannt? Hat da jemand sich schon mal mit befasst und Informationen dort geholt über Ultraschall, oder ist das auch ganz neu? Kann da vielleicht irgendwie, wollen wir dabei bleiben mit dem +1, -1, weil es immer ein bisschen schwierig, ja. Auch neu. Also ich bin jetzt praktisch in so einem Adressatenkreis, die sich praktisch für Ultraschall interessieren und noch keine nicht viel Informationen dazu haben. Das ist okay. Beim Podcasten ist es irgendwie so, da bin ich jetzt bei der Einleitung schon über den Vorstellungsrundenteil. Das ist ein bisschen langwierig, glaube ich, bei 7, 8 Leuten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Will jemand irgendwie was sagen oder welche Erwartungen sie haben an die Session? Das wäre vielleicht im Vorfeld ganz wichtig, wenn da einer was sagen möchte oder eine. Bitte.
Sehr gerne.
Hallo. Ja?
Hallo. Oliver hier aus Köln. Ja, ich bin hier mit der Erwartung, ich finde das nochmal ganz spannend, so eine Zusammenfassung zu bekommen. Ja. Also mir ist schon in einem anderen Zusammenhang Reaper empfohlen worden. Also ich bin quasi dabei für im gemeinnützigen Bereich, kurz im Hintergrund ein Podcast-Projekt zu entwickeln, beziehungsweise mir zu überlegen, wie wir es realisieren können. Und mir ist jetzt schon wiederholt eben dieses Reaper empfohlen worden. Ich habe auch schon verstanden, dass man Ultraschall am besten dazu nimmt. Aber diesen Zusammenhang, das fände ich nochmal ganz toll, okay, den noch zu erklären, was hängt womit zusammen, was braucht man, wie, in welcher Reihenfolge das. So, danke.
Passt super rein. Ja? Noch jemand vielleicht? Oder jemand, der was sagen möchte, was er sich erhofft oder erwartet aus der Session, dass ich das so ein bisschen adressieren kann? Ah, der Christoph ist da. Thomas hatte gezuckt, oder war das nur...
Ja, mich juckt's immer so ein bisschen. Als ich vor einiger längeren Zeit mit Ultraschall Reaper gestartet habe, haben mir sehr stark die Einführungsvideos vom Ralf Stockmann geholfen, weil die Lernkurve ist da und es ist auch nicht leicht. Man muss wirklich Kraft reinstecken und ist dann aber auch sehr zufrieden, wenn es geklappt hat. Man soll es aber auch nicht übertreiben. Gut ist gut genug. Man muss nicht bei 150% landen bei dem, was man da tut. Schon gar nicht am Anfang.
Ja, es ist, also vielleicht sage ich mal was dazu. Das passt gerade ganz gut, irgendwie die zwei Anfragen. Also warum ist eine gute Software beim Podcasten recht wichtig? Die ist eigentlich so das Herz von der ganzen Produktion. Da läuft alles zusammen. Und es ist ungeheuer wichtig, dass ich eigentlich die ganzen Funktionen, die ich brauche, schneiden, editieren, Filter, relativ nah und einfach beisammen habe. Und da ist es jetzt so, dass es verschiedene Lösungen gibt. Da gibt es ja ganz viele Firmen, die das anbieten. Hindenburg ist da so der Platzhirsch da, die sehr viel haben. Dann gibt's in Amerika ist die Audition sehr groß. Audacity ist sehr bekannt, wird oft verwendet. Also beim Podcast, dem Ultraschall-Team war es eigentlich wichtig, sich da so ein bisschen zu positionieren. Und da habe ich eigentlich immer genau dieses Dilemma zwischen, ich bin ganz einfach zu benutzen und ganz einfach zu bedienen. Und auf der anderen Seite, wenn ich ganz einfach zu bedienen bin, dann fehlen mir viele Dinge fürs Podcasten. Und Ultraschall versucht, diese Lücke zu schließen, sich praktisch in einen Bereich zu bringen, wo es relativ viele Podcast-Funktionen gibt und es einfach zu benutzen ist. Die Idee oder was dahinter steckt, ist vielleicht irgendwie so, ihr kennt vielleicht alle noch Winamp. Das ist irgendwie von ganz alten Zeiten, diese Software, wo dann wo man die Oberfläche modifizieren konnte und Audios abspielen konnte. Und der Erfinder von Winamp, der hat irgendwann beschlossen, diese Firma zu verkaufen und hat dann als Nachfolgeprojekt Reaper gegründet. Und Reaper ist eigentlich eine Software, die dazu dient, also die eigentlich für Musiker gedacht ist. Also da ist eigentlich die Oberfläche, hat halt Takte und ist aufgebaut wie eine Tonstudio-Software. Was sie aber beibehalten haben, ist diese Modifizierbarkeit der Oberfläche. Und das ist da, wo jetzt Ultraschall ansetzt. Die Idee ist, Oberfläche von Reaper so zu modifizieren, dass es halt nicht mehr aussieht wie eine Software oder nicht mehr so zu verwenden ist wie eine Software für eine Audioproduktion, also für eine Musikproduktion, sondern wie eine Software, die ich verwenden kann für Podcast-Anwendungen. Und wenn man es, vielleicht ist es, das ist praktisch so ein Add-on auf Reaper, was ähnlich am ehesten zu verstehen ist wie ein Plugin für eine Software. Das ist ein bisschen mehr. Da werden jetzt die Entwickler mich steinigen, wenn ich das so lapidar dahin sage. Es ist natürlich viel mehr dahinter. Aber es ist praktisch eine Anpassung von Reaper an die Anforderungen, die ich als Podcaster habe. Ja, also das beinhaltet Einbindung von Leuten, die sich per Remote einwählen, das ist die Bearbeitung der Tonspuren, es ist alles dort optimiert für das Podcasting. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn man es nicht visuell hat, aber die Idee war dann praktisch diesen Ablauf eines Podcasts abzubilden in dem Workflow der Software. Da gibt es einen eigenen Reiter, praktisch einen eigenen Menüeintrag, der praktisch einen durch diesen Podcast-Erstellungsprozess durchführt. Und das ist so die Idee, die dahinter steckt. Also, dass ich praktisch von der Software, die relativ kompliziert zu benutzen ist für einen anderen Zweck, dahin komme, dass ich eine podcast-freundliche Software habe, die sich einfach benutzen lässt. Das ist die graue Theorie. die Wirklichkeit ist wahrscheinlich doch erschlagend. Wenn man sich das anguckt, ist es relativ viel. Vorhin kam die Frage zur Installation. Das ist eigentlich ganz gut beschrieben auf der Ultraschallseite. Das ist eigentlich sehr einfach, muss man keine Angst vor haben. Ich installiere die Reaper-Software, die ist nicht kostenfrei. Die kostet 65 Euro. Man kann die aber auch benutzen erstmal, ohne dass man sie kauft. Und auf diese Reaper-Installation wird dann Ultraschall hinterher installiert. Und dann hat man diese Ultraschall-Oberfläche. So, dann das wäre jetzt so die Idee, wie sich Ultraschall positionieren möchte und warum. Gibt es dazu erstmal Fragen? Ich habe so das Gefühl, ich muss viele abholen.
Das war so auf dem. Naja, es ist ja auch ganz neu. Also ja, im Endeffekt, so in meinen Worten wäre es so, der Reaper ist für Musiker gemacht mit Loops und Noten und Sample-Schnipselchen, die man da so reinmacht und MIDI-Anbindung. Aber das ist ja nicht der Fokus fürs Podcast. Aber dieser Reaper kann halt sehr gut Audio. Also eine Dynamik filtern, also zu laut, zu leise, das kann der mit einem schönen Softwarefilter wieder richten, oder man möchte einen Räusperer rausschneiden. Da braucht man die Audiofunktion. Also Reaper wird zum Werkzeugkasten degradiert und das neue Mäntelchen oben rüber. Und dann ist so dieser Arbeitsfluss für Podcast dann besser sichtbar. Man muss es ausprobieren. Und das kostet ja nichts, der Start, außer der Zeit, die man reinsteckt.
Besser hätte ich es nicht formulieren können. Das ist im Prinzip die Idee. Also jetzt wären wir von meiner Seite eher so, schon sogar beim Hauptteil von dem, was ich erzählen wollte. Deswegen fange ich damit jetzt an. Jetzt sind wir ja da. Also Ultraschall möchte möglichst einfach zu benutzen sein. Es ist natürlich immer schwierig, einen komplexen Vorgang einfach abzubilden. Das ist bei Software ähnlich wie bei Witzen. Also wenn man es erklären muss, ist es nicht gut. Deswegen ist eine Doku, werden dann viele schon sagen, eine gute Software braucht gar keine Doku, die ist selbsterklärend. Aber gerade wenn ich jetzt in Bereiche komme, wo ich nicht mehr nur den Heimanwender habe, sondern sich auch, der Oliver hatte das, glaube ich, gesagt, wenn ich dann auch in so professionelle Bereiche komme oder in Bereiche komme, wo Leute sich nicht mehr wirklich Zeit haben, wo das nur ein Werkzeug sein soll und nicht Mittel zum und man sich nicht als Hobby damit beschäftigen will, die Software zu bedienen, komme ich zwangsläufig irgendwann zu einem Punkt, dass ich eine Dokumentation brauche, die es ermöglicht, die einfachsten Dinge sich erstmal anzulesen. Und daran hat es bis jetzt gefehlt. Das ist so eine Lücke, die wir im Moment schließen wollen. Und das ist relativ komplex, sich da ranzumachen, weil wir sind alle keine Leute, die technische Dokumentation studiert haben oder das jemals professionell gemacht haben, und dann steckt halt die Tücke im Detail. Wir beziehen, also das kann ich allen nur ans Herz legen, wir beziehen eigentlich unsere Informationen auch fast ausschließlich aus dem Sendegate. Ich poste mal die zwei Links. Das sind auch, glaube ich, die einzigen zwei, die ich poste. Ich hoffe, ich kann später so eine Shownotes machen, dass alles, was ich hier an Name-Dropping mache, dass das da dann auch nachzulesen ist. Da braucht jetzt keiner mitschreiben. Ich muss den gerade nochmal rauskopieren, den Link mit den Videos. Das sind eigentlich unsere Informationsquellen, wo wir auch unsere Informationen herbeziehen, um diese Dokumentation zu schreiben. Oh, jetzt fängt es ja schon an zu reden, der Ralf. So, der muss ich mal ausmachen. So, das sind die zwei Links. Und wir versuchen halt alles, was dort schon irgendwo steht, in eine Form zu bringen, dass man es halt nacheinander lesen kann und dann halt die entsprechend richtigen Fragen stellen kann. Bis das veröffentlicht wird, wird noch eine Weile dauern. Ich kann also allen empfehlen, die jetzt gerade anfangen wollen, sich dort ein bisschen anzulesen. Und da ist auch wirklich gerade auf dem Sendegate, finde ich, ist ein sehr, sehr angenehmer Umgangston. Und das ist kein Forum, in dem irgendwie jemand blöd behandelt wird, wenn er zum 100. Mal dieselbe Frage stellt, weil er neu ist. Es ist wirklich sehr angenehm. Kann ich jedem nur empfehlen, da einfach, wenn er Fragen hat, dort rein zu posten. Die Antworten kommen auch meistens relativ schnell. Nur wie gesagt, das, was es halt nicht gibt, ist die ist eine Dokumentation, die das noch leichter macht und vor allen Dingen auch in einem anderen, in einem für Firmen zum Beispiel interessant macht, das zu also das kann man Firmen Kunden nicht zumuten. Und das ist halt schwierig, so ein Unterschied. Also es ist keine professionelle Software. Ich kann keine 24/7 Hotline anrufen und sagen, ich habe hier ein Problem, löst mir das. Aber andererseits funktioniert es doch ganz gut. Also ich weiß nicht, der eine oder andere hat ja schon vielleicht Erfahrungen gemacht damit. Kann er vielleicht was dazu sagen? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Sendegate oder den Videos? Ja.
Naja gut, das Videomaterial ist natürlich viel. Das heißt, man muss schon ein bisschen Zeit investieren. Merkt dann aber, wenn man sich so eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde von so einem Video gegeben hat, dass dann tatsächlich viel geballt die Informationen drinsteckt. Das ist dann tatsächlich schon schwierig, das, was man da sehen und lernen konnte, dann auch selber auszuprobieren. Aber das ist dann die Experimentierphase, die jeder haben wird. Am Anfang, egal welche Software er verwendet, ja, wie schneide ich jetzt den Räusperer raus? Welche Tastenkombination ist das? Aber deswegen dringende Empfehlung, die Videos, wenn es das auch in Textform gibt, das wäre jetzt eine interessante Frage, statt dem Video so die ersten Schritte in der Textanleitung, ist das auch ein bisschen die Intention oder habe ich das jetzt nur erfunden?
Also da wollen wir hin, da sind wir am Arbeiten dran. Wie gesagt, das ist jetzt ein Teaser für die Software, für die Dokumentation, die wir schreiben. Und ich hatte das auch gedacht als Feedback. Genau so dieses Feedback will ich auch haben. Ja, die Videos sind gut, aber es wäre halt schön, wenn man es komprimierter oder die Essenzen sich aus dem Text holen könnte und die Details sich vielleicht in einem Video angucken könnte oder sowas. Das ist genau das, was eigentlich die Intention ist. Was auch noch für uns wichtig ist, was gerade das Podcasting prinzipiell betrifft, ist die Möglichkeit, in der Dokumentation die Informationen, die im Forum jetzt auf Deutsch sind, auch in anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil in erster Linie geht es uns da erstmal um Englisch, dass wir eine englische Dokumentation haben. Und letztes Jahr gab es irgendwie praktisch an gleicher Stelle auch zu Ultraschall einen kleinen Vortrag. Da hat der Ralf sich mit dem Christoph Hafner auch unter anderem unterhalten und dem Heiko. Und da wurde die Idee geboren, praktisch diese Dokumentation auch in Englisch zur Verfügung zu stellen. Und der Christoph ist jetzt auch da und den habe ich mir dann aus diesem... als ich zur Vorbereitung für diesen Workshop jetzt das alles nachgehört habe, habe ich mir diesen Vortrag angehört und habe festgestellt, dass da ja jemand war, der sich damit ja so ein bisschen, der da bereit wäre mitzuarbeiten. Vielleicht kannst du ein, zwei Worte dazu sagen, Christoph, wie lang der Weg war von vor einem Jahr bis jetzt, wo wir uns mal telefonisch länger unterhalten haben. Christoph ist nicht da. Ist da, aber nicht da.
Ja, könnt ihr mich jetzt hören? Ja, ja. Ich habe gerade hier ein Connection-Problem. Okay. Das mit dem Übersetzen war natürlich nicht ganz uneigennützig, weil wir bei SAP auch oder zumindest manche fürs Podcasten Ultraschall benutzen. Aber wenn ich dazu jemanden bewegen will, das auch zu machen, dann brauche ich eine Dokumentation und B auf Englisch. Also die ganzen tollen Tutorials, die der Ralf gemacht hat, die sind natürlich dann für alle, die nicht Deutsch sprechen, schwer zugänglich. Und da hat der Simon uns ja quasi connected sozusagen.
Genau.
Und dann haben wir jetzt angefangen, daran zu arbeiten und ich versuche bei SAP, weil wir auch sehr viele englische Copy-Editors haben, da Mitstreiter zu finden, die dann die ein oder andere Korrektur-Lesesession da machen können. Und so das Ganze, ja, vielleicht einer breiteren Nutzerschaft zugänglich machen zu können.
Ja, genau. Das betont eigentlich für mich auch wieder den Nutzen und Sinn von solchen Veranstaltungen, weil sie helfen wirklich, Leute zusammenzubringen. Ja, alle die da jetzt beteiligt sind, die haben sich gefunden über, ich muss es mal gucken, irgendwie, ich habe es mir aufgeschrieben, die verschiedensten Veranstaltungen, das war RC 2020, das war der erste Remote Chaos Computer Kongress, dann beim Podstock, dann hier das Barcamp, das haben wir genannt, und alle, die jetzt daran beteiligt sind, haben sich über diese Veranstaltung gefunden und wir haben uns noch nie getroffen. Also durch diese Pandemie ist es nicht möglich gewesen, dass wir uns mal sehen, und das Ganze ist praktisch nur aus diesen Meetings entstanden. Und ich kann, wie gesagt, deswegen bin ich auch gerne auf so Veranstaltungen, weil es halt einfach was bringt, für mich jetzt persönlich, ne, für die Sachen, die ich machen will. Die Dokumentation, die wir haben, das waren die zwei Säulen, das waren die Videos und das Sendegate. Die Herausforderung besteht eigentlich darin, dass wir das rausziehen müssen und auf eine Art und Weise dokumentieren müssen, die ist auf der einen Seite das Zeigen in den Videos ist ungeheuer wichtig, und auf der anderen Seite habe ich ja, wenn ich einen HTML-Text habe oder schreiben Markdown, nehmen wir da als Sprache, ist es ja einfach nur ein Fließtext. Und eine Software im Fließtext zu beschreiben, ist sehr müßig, deswegen haben wir versucht, diese Videos drin zu behalten. Und ich habe ja schon gerade irgendwie vom Thomas ein bisschen Feedback bekommen, dass es auch ganz hilfreich ist, wenn man beides hat, wenn man einen Faden hat, an dem man sich langhangeln kann, und dann aber auch umfangreiche Videos, die es gibt, das werden wir beibehalten. War eine Frage eben?
Nee, war nur ein Geräusch, das ich gemacht habe. Das kann ich gleich rausschneiden mit Control X oder wie das war.
Genau. Es ist halt was für mich eine Lernkurve war das Arbeiten in Open Source. Weil es gibt keiner, also in der Firma ist es eigentlich in der Regel so, dass es einen gibt, der sagt, was gemacht werden muss. Und wenn dann einer gute Ideen hat und zu viel gute Ideen hat, dann kriegt er gesagt, mach doch. Und dann hat er dreimal, viermal eine Idee gehabt und dann ist er so voll mit Arbeit, dass er die fünfte Idee nicht mehr bringt. Bei Open Source ist es so, dass es einem von vornherein eigentlich klar ist, dass wenn man eine Idee hat, man auch eigentlich der ist, der sie umsetzen darf. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten einfach, wie viele Leute rangehen. Also es kommt keiner mit einer, also gut, das passiert auch, aber mit vollkommen verschwurbelten Ideen kommt da keiner um die Ecke. Also es ist alles bewegt sich im Bereich des Machbaren oder was umgesetzt werden kann. Wobei, wie gesagt, auch einer da sein muss. Das ist meistens, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, der Ralf, der Ideen hat, die er umsetzen will, die er vorantreiben will und auch ein bisschen Visionen hat. Kommt man auch nicht ganz ohne aus, sonst wird man halt auch zu einfach beim Arbeiten. Was ich ja auch noch mit, Entschuldigung?
Ja, darf ich gerade eine Frage stellen? Und zwar, wenn ich jetzt die hier angesprochene Textdokumentation, gibt es dann einen Einstiegspunkt, den ich jetzt vielleicht vorhin selber verpasst habe, weil ich ein paar Minuten später kam? Wo müsste ich denn da hin?
Die ist noch nicht fertig. Die ist kommt mit dem nächsten Release, und wann das nächste Release kommt, da sind wir wieder beim Open Source Projekt. Das weiß halt keiner, weil es halt keine Timeline gibt. Das sind so lauter Dinge, die ich lernen muss, weil normalerweise ist bei uns, ich kenne das so aus der Firma, da ist Messe am dort und dort, und dann muss das Produkt fertig sein. Und wenn das nicht fertig ist oder nicht fertig wird, dann werden da Ressourcen draufgeschmissen, dass es halt funktioniert, ne? Und das ist halt bei einer Open Source Software eigentlich schwer möglich, weil es ist ja jeder nur dran mit seiner Freizeit und seinem eigenen Idealismus. Und dann ist es halt schwierig, Termine vorherzusagen. Ja,
morgens um 9 geht die Messe auf, da muss halt fertig sein.
Genau.
Gibt es denn eine Stelle, wo man ein bisschen spicken kann? Ihr schreibt das ja irgendwie gemeinsam.
Also es liegt alles auf GitHub. Also es liegt alles auf GitHub, da liegt schon alles, es ist aber noch unstrukturiert. Ich komme jetzt gerade mal so ein bisschen zu den, kann ich dann zu den Tools kommen. Eine Sache möchte ich allerdings noch so im Vergleich zum Arbeitsleben machen. Ich kenne das bei uns, wir sind so Medizintechnik, das ist ein sehr regulierter Bereich. Da ist es in der Regel so, dass wenn der Inspektor kommt und sich das Ganze anguckt und sagt, dann ist der Satz eigentlich, if it's not written on paper, it doesn't exist. Also alles, was nicht auf Papier steht, existiert nicht. Es muss alles dokumentiert sein, was ihr macht. Sage, was du tust, belege es, dokumentiere alles und speichere es ab. Und das ist natürlich bei einem Softwareentwickler ein absoluter Graus. Das führt dann dazu, dass wir extra Leute haben, die den Softwareentwicklern hinterher dokumentieren, weil die Softwareentwickler wollen nicht dokumentieren. Und bei einem Open-Source-Projekt habe ich natürlich überhaupt keinen Antrieb als Entwickler, da noch was zu dokumentieren, weil das ist in der Regel das, was keiner machen will. Weil ich habe das ja am Anfang von dem Vortrag reingeschrieben, da ist no glory in documentation, da kann ich ja keinen Blumentopf mitgewinnen mit der Dokumentation. Das schöne neue Feature, das funktioniert, das kann ich zeigen, aber das dann aufzuschreiben und jemand zu erklären, das ist in der Regel schwieriger. Und deswegen hat sich dieses Team erst nach sehr langer, ich glaube, das Projekt gibt es jetzt seit 7 Jahren oder was, erst nach im 6. Jahr oder so, hat sich dieses Team erst gefunden, das anfängt, das zu dokumentieren. Und wie gesagt, wir sind immer noch nicht fertig, ist ja noch nicht da, wir erzählen ja nur davon. Aber jetzt setzen wir uns ein bisschen selbst unter Druck, was vielleicht gar nicht schlecht ist. Also dann kommen wir auch schon eigentlich zu dem nächsten Punkt. Wie haben wir das gemacht? Wie sind wir das angegangen? Also da es ja Open Source ist, liegt auch alles irgendwie auf GitHub. Also es ist der ganze Dokumentation liegt dort, ist halt nicht veröffentlicht. Wir haben da eigentlich einen Workflow vor und der besteht eigentlich daraus, dass wir erst in einem Pad arbeiten, in einem Tool. Wir nehmen da Headstock im Augenblick, werden wir wahrscheinlich ändern. Dann speichern wir die Daten oder die Dokumentation auf GitHub. Und von dort wird sie dann über Docusaurus auf eine Webseite portiert. Das die Links werde ich dann in die Shownotes packen, wenn das von Interesse ist. Also der Weg ist halt eigentlich, wir schreiben ganz normal Markdown, speichern die Markdown-Dateien auf GitHub, bearbeiten sie dann dort und von dort werden sie rausgeleitet in über Docusaurus auf die Webseite. Und da sind wir jetzt praktisch dabei. Also der jetzige Stand ist, wir sind mit dem ersten Kapitel fertig. Das haben wir dem Christoph Hafner und seiner Truppe, nenne ich das mal, zur Verfügung gestellt, um zu üben, ob man das auf, wie das auf Englisch auch aussieht und funktioniert. Und die anderen Kapitel sind, naja, ich würde mal sagen, 70-80% fertig. Dann müssen wir noch die Deltas einarbeiten, die für einen neuen neuen Release kommen. Was da noch Neues kommt, da weiß ich selber noch gar nicht so genau, was da alles reinkommt und was nicht. Das ist ein bisschen schwierig, dass man weiß es halt einfach. Ich weiß es selber nicht. Ich kann da nicht viel zu sagen. Und das ist so unser Workflow. Das ist wahrscheinlich für den normalen Technical Writer ein Graus. Da wird es wahrscheinlich alles ganz anders machen, weil so eine Versionskontrolle haben wir noch nicht so hundertprozentig. Die haben wir nur über GitHub, wenn wir wahrscheinlich dann über Releases steuern wollen. Ja, so sieht es aus. Gut, ich bin jetzt fast durch mit dem, was ich erzählen wollte. Wir suchen auf jeden Fall Leute, die mitarbeiten wollen. Das ist alles nicht so kompliziert und alles nicht so schwierig, wenn da jemand Interesse hat. Wir haben uns so organisiert, dass wir uns alle 14 Tage treffen, schreiben dann zusammen, weil wir festgestellt haben, dass man sich alleine nicht hinsetzt und dann anfängt, Dokumentation zu schreiben. Das ist wirklich nicht so leicht. Und kommunizieren dann über RocketChat und Jitsi. Und dann finden wir uns zusammen und das ist ein nettes Zusammenschreiben. Und das, wie gesagt, das Tempo ist self-paced und die arbeiten ohne Deadline ist schwierig. Vielleicht wäre es jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, vielleicht können wir in eine offene Diskussion gehen. Das würde mir ganz gut gefallen, um dann die ganzen Fragen vielleicht beantworten zu können die Ideen mitzunehmen, die wir bräuchten oder haben wollen.
Mich würde interessieren, wenn jemand sozusagen nur einen Fuß in die Tür reinschiebt und sagt, da gibt's jetzt Doku-Anfänge oder schon ganze Kapitel und ich lese das durch und ich stelle fest, da habe ich jetzt ein Verständnisproblem, da steht zwar was, aber ich hänge. Mit wem würde ich denn, würde ein Feedback funktionieren, dass man dann entweder bei euren Sessions mit dabei ist oder das auf irgendeine Form euch zukommen lässt. An der Stelle hänge ich jetzt, weil ich nicht sehe, wie das da weitergeht. Also, wäre sowas möglich?
Wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir das Sendegate dann dafür nutzen, dass praktisch auf dem Sendegate dann die Fragen beantwortet werden, die sich aus der Anleitung ergeben. Da hatten wir auch sehr lange Bedenken, bezüglich des Supports, vor allen Dingen jetzt nicht nur aus der deutschen Community. Ich denke mir, da gibt's viele, die im Sendegate schreiben, aber gerade wenn es um englische Dokumentation geht und die Software dann auch nicht kennen, weil auf Deutsch guckt sich das keiner an, die Videos, wenn die alle auf Deutsch sind und das funktioniert halt nicht, was dann auf uns zukommt. Da sind wir so ein bisschen, haben wir ein bisschen Bedenken, dass das sehr viel wird. Aber bis jetzt klappt das sehr gut. Also kannst du gerne, probier's, also nutze Sendegate, das funktioniert eigentlich immer. Also da antwortet immer einer. Je einfacher die Fragen sind, dann wird man entweder gezeigt, hier, da ist schon ein Artikel oder es gibt halt schnell eine Antwort. Das funktioniert eigentlich so in der Regel innerhalb von einem Tag und da ist manch andere professionelle Hotline langsamer, würde ich sagen.
Hattest du das jetzt in Richtung Doku weiterentwickeln und Qualität erhöhen formuliert oder in Richtung ganz regulärer Ultraschallbenutzer, der damit starten möchte?
Sowohl als auch. Also was wir uns überlegt haben, das ist jetzt aber alles noch unausgegoren, das ist wirklich ein guter Punkt, wie wir praktisch ein Backboard gestalten. Also wenn da Fehler in der Dokumentation sind oder wenn jemand selber mitschreiben will, wie er das machen kann. Also wir sind uns da noch nicht hundertprozentig einig, aber wir werden praktisch so eine Zwischenstufe vorsehen zwischen Sendegate, Webseite und der Dokumentation, dass man praktisch direkt Fragen oder Verbesserungsvorschläge dort einkippen kann.
Okay.
Wir sind 4 Leute, also das ist jetzt auch nicht und die sind alle voll beruflich tätig, voll ausgelastet oder ist da, also mit den 2 Stunden sonntags mehr machen wir da nicht, glaube ich. Das schaffen wir auch gar nicht. Gut. Was immer so ein bisschen rumgeistert, das frage ich jetzt auch mal in die Runde, ist die Kombination von geschriebener Dokumentation und Video und anderen Möglichkeiten. Wir haben so GIFs, die im Loop laufen. Wie ist denn da die Erfahrung bei euch? Begrüßt ihr das eher oder ist es eher anstrengend, wenn man das Medium wechselt, wenn wir es einfach durchlesen?
Das kommt, würde ich sagen, auf die Komplexität an. Also manchmal ist natürlich das Bild auch sehr hilfreich zu sehen, ach, da klicke ich hin oder so sieht's aus. Manchmal ist aber auch, wenn, je nachdem, wer da spricht, dann auch das Video läuft zu schnell und man muss wieder zurückspulen. Wie war das nochmal? Und da ist der Text dann wieder besser. Also es hängt davon ab, würde ich sagen. Also
ja, wir hatten jetzt versucht, so kleinere Sequenzen zu machen. Also jetzt gerade beim Schneiden, also wenn du schneiden willst, mach Folgendes. Und dann ist das halt ein 4-5 kurz vielleicht 10 Sekunden Loop, in dem dann halt dieser Schnitt durchgeführt wird und den kann ich mir 5-mal hintereinander angucken und dann denken wir uns, okay, dann kann man das nachvollziehen. Weil jetzt das zu beschreiben, drücke Steuerung X, mache, wähle was aus, ist relativ aufwendig. Also und dann ist man auch nicht schlauer. Ne? Das ist gut. Also es ist Das nehme ich für mich mit, dass es sowohl als auch ist. So haben wir es uns auch gedacht. Das ist ein bisschen Bestätigung, aber...
Nee, aber ich finde, so wie gerade beschrieben, das klingt schon sinnvoll. Also das würde mich jetzt ansprechen. Ja.
Vielleicht noch ein Punkt. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mich hören wieder. Was natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zur Video-Doku oder den Tutorials ist, ist, dass die geschriebene Doku auch durchsuchbar ist und theoretisch von Suchmaschinen indizierbar ist, je nachdem, wie man sie publiziert. Und dadurch man noch gezielter an irgendwelche Punkte kommen kann. Ich erinnere mich, als ich mich damit mit Ultraschall das erste Mal beschäftigt habe, habe ich mich wunderbar durch die unterschiedlichen Tutorials dann durchgehört. Aber dann kam irgendwann der Punkt so, jetzt mich an die Stelle erinnern, wo das genau war und dann nochmal an die Stelle zurück, wie irgendwas gemacht wurde. Das ist natürlich bei Video, wenn man sich das nicht irgendwie ganz clever selber vorbereitet, ein bisschen undankbar. Und da liegt dann bei einer geschriebenen Doku, denke ich, wieder ein Vorteil.
Ja, Ralf hatte das ja dann versucht mit den Kapiteln in den YouTube-Videos. Das funktioniert auch ganz gut. Das war auch eine ganz, also die erste Reaktion, nachdem wir Dokusaurus am Laufen hatten, lokal, wo kann man da suchen? Da mussten wir erstmal das Such-Plugin laden. Das war jetzt auch kein großes Ding. Das hat der Nucleus. Der Nucleus ist, der leitet das Ganze eigentlich so. Der leitet diesen ganzen Hühnerhaufen von betreuten Dokumentenschreibern. Der hat das auch gleich implementiert. Und das ist halt sehr schön, wenn ich dann auf der Dokumentationsseite bestimmtes Schlagwort suchen kann. Ja. Wir planen auch, das ist natürlich jetzt alles sehr schwierig, weil wir wissen nicht, wie es funktioniert, dass wir das nach und nach so ein bisschen aufbohren, wo dann auch erweiterte Funktionen mal beschrieben werden oder ein Glossar entsteht, wo man Technikbegriffe nachschlagen kann. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Ja. Also ich würde jetzt gerne sagen, hier ist die Doku, nehmt sie, am Morgen könnt ihr damit arbeiten, aber das ist, so weit sind wir leider nicht. Das ist jetzt so ein bisschen Teaser, dieser Vortrag, aber ich hoffe, es gibt Verständnis dafür, warum das alles so lange dauert und warum das so schwierig ist, ne? Weil wenn das in der Firma gewesen wäre, hätte das irgendeiner in seinen Zielvereinbarungen stehen gehabt, schreibt 20 Seiten Dokumentation über dieses Software-Tool. So, und dann hätte der das halt oder die hätte das dann gemacht. Das ist halt bei so einem Open Source Projekt schwieriger. Das ist auch für mich auch Neuland, ne? Also ich hatte mich nochmal zusammengesetzt und versucht, diese ganze Historie aufzuschreiben, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Und das ist ein 20, 30 verschiedene Treffen mit irgendwelchen Leuten, wo es um ganz andere Themen ging. Und das hat sich so entwickelt. Zwischendurch kam auch mal der Simon dazu, mit dem mache ich jetzt andere Sachen irgendwie. Deswegen hat sich auch ergeben. Also es ist wirklich sehr hilfreich, auf solchen Veranstaltungen zu sein. Auch wenn es im ersten Augenblick vielleicht gar nicht so ist, aber man erinnert sich an die Sachen und ach, der war das doch, den kann ich doch mal anschreiben oder die hat doch das und das gemacht. Und das ist ein bisschen anderes Arbeiten als im Firmenumfeld, finde ich. Ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, wie ihr das seht und ob man das nachvollziehen kann aus Firmensicht. Weiß ich mal, wenn da einer was zu sagen möchte. Ich frage immer so wie ein Lehrer. Wer weiß es?
Ja, genau. Das schnipp, schnipp, schnipp. Ist das selbstorganisiertes Arbeiten, Herr Lehrer? Ja, genau.
Sehr gut. Der nächste dann wollte ich auch sagen.
Nee. Also, sehr schön, ja. Also wenn ich das nächste Mal wieder was schnippeln muss, dann werde ich mal gucken, ob ich welche Schnitt-Hotkey und wie schaffe ich es, dass die Spuren nicht verrutschen und so. Das werde ich dann hier mal in eurem Text gucken, ob es da schon drin steht.
Wenn er dann, ja, also wie gesagt, auf GitHub liegt's, es ist aber noch nicht in der absolut richtigen Reihenfolge, wie es dann mal sein wird, aber die Informationen sind da drin.
Ja.
Ja, also wer sich auf die Ultraschall-GitHub-Seite bewegt, kommt da zu einem Doku-Ordner und da liegen die Sachen drin. Ist frei zugänglich, ist aber noch nicht supported irgendwie von uns, weil es noch nicht fertig ist. Und das heißt, supported ist jetzt in Anführungsstrichen. Gut. Ich bin für Fragen offen. Wir müssen aber auch nicht unbedingt die Zeit vollkriegen. Also das zwingt uns keiner. Also ich bin zu allem bereit. Nichts muss.
Genau.
Wenn dann, ja?
Gibt es in der Zuhörerschaft jemand, der mit Repo Ultraschall demnächst starten möchte?
Also ich überlege seit 2 Jahren und wenn demnächst starten innerhalb der nächsten 2 Jahre bedeutet, da hast du da gute Chancen bei mir. Also ich wollte noch mal ganz kurz Danke sagen. Super, dass ihr die Doku macht. Freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, das hilft ganz vielen Leuten, inklusive mir, in den nächsten potenziell 2 Jahren. Ich habe die ganze Zeit gesketchnotet und deshalb nicht aktiv teilgenommen, aber noch mal großes Daumen hoch. Super Job.
Sehr und gut. Ich antworte auch sehr viel auf Syndicate, also nur zu, wenn es da Fragen gibt. Aber wie gesagt, das Installieren ist das Einfachste, glaube ich. Dann ist noch eine kleine Hürde bis zum Spurenanlegen und dann kann man eigentlich schon loslegen. So schwierig ist es gar nicht. Ich glaube, das Schwierige ist eher, den Inhalt dann zu produzieren, als die Technik dabei.
Ja, vielen Dank auch von mir, also für die Geduld und hier auch die griffige Erklärung. Also was mir gefallen hat, das fand ich sehr einleuchtend, dass eben Reaper ursprünglich für Musiker entwickelt worden ist. Mir ging es in der Tat auch diese Musiktools, vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt kein geborener Musiker bin, aber auch bei Apple, was da an Bord ist, dass das GarageBand finde ich auch nicht sehr eingängig, wohingegen ich lustigerweise das Videotool iMovie sehr intuitiv zu bedienen finde.
Kann ich nur zustimmen.
Nur mal als so ein Hinweis, oder ich weiß nicht, ob das ja so ist oder was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt, ob Video einfacher geht als Audio, was ich irgendwie erstaunlich fände.
Also Christoph, du hast Erfahrungen gemacht für Leute, die viel Video geschnitten haben und dann Ultraschall gesehen haben, oder?
Ja, also einige rudimentäre Erfahrungen da. Also Leute, die Video geschnitten haben, aber auch mit Audition gearbeitet haben. Und da war eigentlich der Umstieg relativ einfach. Es trifft sich insofern ganz gut, wo du mich drauf ansprichst. Ich habe, ich glaube, nächste Woche eine Session mit 2 Kollegen oder einer Kollegin und einem Kollegen, die jetzt einen Podcast anfangen und das tatsächlich auch mit Ultraschall machen wollen. Und die Kollegin, die es schneiden soll, hat eben nur Erfahrung mit Videoschnitt. Und da kann ich jetzt natürlich noch nicht von berichten, aber da haben wir genau so einen Fall, wo ich dann so eine Enablement-Session mache, wo ich dann zeige, wie das generell funktioniert. Aber wenn man so, ich sag mal, mit so einem linearen Medium, das man schneidet und da dann bestimmte, ja, von Filtern bis hin Sachen rausschneiden oder zusammenziehen oder irgendwo eine Reihenfolge auch abändern, was man da nicht alles machen könnte. All solche Konzepte sind ja bekannt und deshalb ist der Umstieg, glaube ich, gar nicht so so schwierig. Man muss halt nur die Idee vom Podcast so ein bisschen vor Augen haben und es gibt da so ein paar schöne Beispiele dann, wie man eben zeigen kann, wie aus einem Satz, der aus einem Satzanfang besteht und dann viel Stottern, und Nachdenken und dann am Schluss die Kurve gekratzt wird, am Schluss vielleicht einfach ein flüssiger Satz, der genau das sagt, was er sagen soll, rauskommt. Das sind dann immer so ganz schöne Beispiele, die sehr eingängig sind, auch wenn man aus der Videoecke eben gerade kommt.
Das hört sich dann aber schon nach High-End an. Für einen, der starten will, der würde das noch drin lassen. Das halten die Hörer, wenn der Inhalt gut ist, dann schon eine ganze Weile aus.
Ja, das ist auch meine Prämisse. Also im privaten Podcast, den ich mit einem Freund mache, haben wir das sogar so als Prinzip, dass wir so wie aufgenommen eigentlich das immer publizieren. Bei den Wissenspodcasts, die wir machen, machen wir es im Prinzip auch so. Also wir schneiden inhaltlich eigentlich nichts raus. Aber mit der Zeit sind wir dazu übergegangen, dass wir die Denkpausen so ein bisschen verkürzen oder Ams und Es rausnehmen, alleine auch, um das Ganze ein bisschen mehr zusammenzubekommen in der Länge.
Ja. Gut.
Also kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ja.
Ich habe gesehen, der Thomas hatte nochmal einen Teaser geschickt. Ist ganz okay, könnt ihr ja alle nochmal reingucken, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ja, damit wir es nicht so überziehen, würde ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für das Interesse und auch für das Feedback. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch am Ende der Zeit mit der Session, oder?
Ja.
Vielen Dank.
Ich wünsche euch gutes Durchhalten und auch noch mehr Mitstreiter und dass ein gutes Feedback der ersten Anwender zu euch kommen kann und ihr das dann auch verarbeiten könnt. Ja, es ist eine starke Sache. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch.
Danke euch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.